Ihr Lieben, ich habe im ersten Korintherbrief mal ein bisschen geblättert und gelesen. Und da ist mir aufgefallen, und mit Sicherheit bin ich nicht der Erste, dem das aufgefallen ist, dass der Apostel Paulus in diesem Brief recht häufig die israelischen Feste aus dem mosaischen Gesetz aufgreift. Er nennt es an keiner Stelle so. Jetzt sage ich mal, spreche ich mal über dieses Fest, über Pessach oder über Yom Kippur oder über was auch immer, sondern er erwähnt diese Feste einfach so im Text mit einigen Stichwörtern und legt sie dann sofort auf die Gemeinde aus, was sie bildhaft für die Gemeinde bedeuten. Und dann habe ich gedacht, Mensch, könnte es vielleicht sein, dass alle sieben Feste des mosaischen Gesetzes im Korintherbrief erwähnt werden? Ich wusste es nicht. Und habe ich einfach mal den Korintherbrief durchgeackert und habe mal durchgezählt, soweit ich es eben erkannt habe, welche der Feste werden von Paulus erwähnt und bildhaft für die Gemeinde ausgelegt. Es gibt ja sieben Feste im Gesetz Mose. Im Frühling vier, im Herbst drei. Im Frühling ist das Fest der ungesäuerten Brote, das sogenannte Matzot. Danach kommt unmittelbar das Pessach oder Passa. Dann haben wir den Tag der ersten Früchte, das Reisit. Und zum Abschluss der Frühlingsfeste, das Schawot. Wir nennen es heute Pfingsten. Ich kann gleich noch erklären, warum. Und dann gibt es die drei Herbstfeste, Rosh Hashanah, das Schofarfest oder Posaunenfest, das Yom Kippur, der Tag der Versöhnung, und das Sukkot, das Laubhüttenfest. Da habe ich gedacht, ob vielleicht alle sieben Feste bei Paulus im ersten Korintherbrief erwähnt werden. Es gibt noch zwei weitere Feste, die nicht im Gesetz Mose stehen. Das ist das Purimfest, das geht auf das Buch Esther zurück. Und das Chanukka, das geht zurück auf eine Zeit in der griechischen Herrschaft, in der Zwischenzeit zwischen Altem und Neuem Testament, die Zeit ohne Schriftpropheten. Aber die sieben Feste, die im Gesetz Mose erwähnt werden, auch Pflicht sind, in Israel zu feiern, die stehen eben, wie gesagt, im Buch Mose. Paulus schreibt in 1. Korinther 10, dass das Alte Testament für die christliche Gemeinde oder auch für die christliche Gemeinde geschrieben ist. Insofern können wir davon ausgehen, dass alles, was im Alten Testament steht, auch für die Gemeinde von Bedeutung ist. Sagst du vielleicht, wenn ich 3. Buch Mose durchlese, da stehen Satzungen und Regeln über bestimmte Speisegesetze und Hygienevorschriften und Waschrituale. Was habe ich als Christ in der neutestamentlichen Gemeinde damit zu tun? Natürlich nicht, dass wir das einhalten müssen. Jesus hat das Gesetz erfüllt und deswegen muss es keiner mehr, auch kein Jude mehr einhalten. Wir leben in dem Zeitalter der Gnade und nicht mehr im Zeitalter des Gesetzes, wie das Volk Israel zur Zeit, bevor die Gemeinde gegründet wurde. Aber die bildhafte Bedeutung des Alten Testamentes, auch des mosaischen Gesetzes, die haben durchaus Relevanz für die christliche Gemeinde, wie Paulus es in 1. Korinther 10 auch nennt. In 1. Korinther 10, ich will nicht das ganze Kapitel lesen, sonst dauert das Ganze zu lang, da schreibt er von der Wüstenwanderung des Volkes Israel und überträgt dann Einzelheiten bildhaft, was es für die Gemeinde bedeutet. Zum Beispiel, dass die Gemeinde durch dieses Leben wandert wie durch eine Wüste. Diese Welt ist wie eine geistliche Wüste. Aber die Gemeinde wandert durch und wird von Gott mit Manna versorgt. Wir haben es heute Morgen von Valentino gehört. Und die Versorgung mit Manna, das ist die Versorgung mit dem Wort Gottes, bildhaft schon übertragen, mit Jesus selbst. Und er bringt uns durch. Und nach der Überquerung des Jordans geht es von dieser Welt in die jenseitige Welt, ins ewige Leben. Und da gibt uns Paulus eben ein Beispiel, wie man das Alte Testament bildhaft für die Gemeinde auslegt. Und das kommt im ersten Korintherbrief noch viel öfter vor, wie überhaupt in den Lehrbriefen, aber besonders stark im ersten Korintherbrief. Und speziell die Feste Israels werden mehrmals von Paulus erwähnt. Und ich will nur einfach mal schauen, oder schauen wir mal gemeinsam, ob alle sieben Feste Israels im ersten Korintherbrief vorkommen. Das Fest der ungesäuerten Brote, das Matzot. Matzot kommt vom Matzen, Brot ohne Sauerteig, wird Matzen genannt, das Fest wird Matzot genannt. Und die bildhafte Übertragung, die finden wir unter anderem in 1. Korinther 5 ab Vers 6. Und in keiner der Stellen, wo die Feste als Grundlage dienen, wie gesagt, erwähnt Paulus, dass er jetzt von den Festen Israels spricht. Er setzt das bei den Lesern einfach voraus, dass sie erkennen, hier geht es um die Feste Israels, und er erklärt nur, was es bildhaft für die Gemeinde bedeutet. Er geht davon aus, dass die Korinther so viel Bibelkenntnis haben, dass sie an seinen Stichworten erkennen, es geht um ein bestimmtes Fest Israels, und er zeigt nun auf, wie das auszulegen ist für die Gemeinde, und das erklärt er. Lesen wir in 1. Korinther 5 ab Vers 6. Euer Rühmen ist nicht gut. Wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? Darum fegt den alten Sauerteig aus, damit ihr ein neuer Teig seid, da ihr ja ungesäuert seid. Denn unser Passahlamm ist ja für uns geschlachtet worden. Vers 8. So wollen wir denn nicht mit altem Sauerteig fest feiern, auch nicht mit Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, sondern mit ungesäuerten Broten der Lauterkeit und Wahrheit. Hier ist die Auslegung am einfachsten zu erkennen. Paulus erwähnt hier das Fest der ungesäuerten Brote, das nur einen Tag gedauert hat, unmittelbar vor Passa, das sogenannte Matzot. Matzot heißt ungesäuert. Und wir haben es ja heute Morgen im Abendmahl gehört und auch wahrhaftig im wahrsten Sinn des Wortes geschmeckt, dass als wir das ungesäuerte Brot zu uns genommen und gegessen haben, dass es ein Bild für den sündlosen Leib Jesu. Sauerteig ist in der Bibel immer ein Bild für Sünde. Immer. Im Alten wie im Neuen Testament. An allen Stellen. Es gibt keine Ausnahme davon. Und im Alten Testament war geboten, zum Fest der ungesäuerten Brote, eine Woche vor Passa, wo dann auch das Fest der ungesäuerten Brote in dieser Woche stattfindet, mussten die Juden sämtlichen Sauerteig aus ihrem Haushalt entfernen. Sämtliche Brote und Speisen, die Sauerteig enthielten, mussten gegessen werden oder aus irgendeinem anderen Weg aus dem Haus entfernt werden. Es durfte im ganzen Haus kein Sauerteig zu finden sein. Und dann wurden auch, das machen die Juden heute noch, da werden auch die Schränke ausgefegt, das wird dann mit einem Frühjahrsputz verbunden und dann wird alles sauber gemacht, dass nicht irgendwo auch noch ein Krümel Sauerteig irgendwo sich im Schrank befindet, der rausgefallen sein könnte. Die Bedeutung, die geistliche Bedeutung dieses Gebotes wird nirgends im Alten Testament erklärt. Aber Paulus erklärt es hier in 1. Korinther 5. Er sagt, was der Sauerteig bedeutet. Er sagt, dass der Sauerteig ein Bild ist für Sünde, Vers 8. Wir wollen nicht mit altem Sauerteig festfeiern, auch nicht mit Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, sondern mit ungesäuerten Broten der Lauterkeit und Wahrheit. Und die Übertragung für die Gemeinde leicht erkennbar: Wir müssen die Sünde aus unserem Leben ausräumen. Wo wir Sünde in unserem Weg haben, dann ist das bildhaft der Sauerteig und wir müssen den ausfegen, raus damit, aufräumen mit der Sünde, dass wir frei sind von Sauerteig, von Sünde. Und dann können wir Gott begegnen, dann sind wir recht vor Gott. Und zwar nicht nur einmal im Jahr am Frühjahr, wenn das der Tag der ungesäuerten Brote ist, sondern für einen Christ gilt das grundsätzlich, dass er Sünde in seinem Leben aufräumt, vor Gott bringt, um Vergebung bittet, damit das Leben aufgeräumt ist und wir ungesäuert vor Gott sind. Sauerteig ist übrigens deswegen ein Bild für Sünde. Wenn man ein Brot aus Sauerteig backt, dann geht das enorm stark auf. Und beim Matzen habt ihr gesehen, das Zeug ist ganz dünn. Das quillt nicht auseinander. Und deswegen Sauerteig ein Bild für Sünde. Die Sünde will beim Menschen mehr vorzeigen, als er hat. Der Mensch ist stolz. Er will was darstellen. Er will mehr sein als andere, er will was gelten, er bläht sich auf. Der Mensch, die Sünde bläht sich auf, der Stolz des Menschen bläht sich auf. Und deswegen ist Sauerteig bildhaft für Sünde. Und das soll nicht sein. 1. Korinther 11, Vers 24 lesen wir da noch ergänzend, da wird es auch sehr schön erklärt. Da geht es um die Einsetzung des Abendmahls und dann heißt es, Jesus dankte, brach das Brot und sprach, nehmt, esst, das ist mein Leib für euch. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Also das Brot wird gebrochen. Es wird nicht auseinandergerissen. Brot mit Sauerteig wird auseinandergerissen. Aber Brot ohne Sauerteig, das bricht, wenn man es biegt. Es knackt richtig. Deswegen heißt das Brot wird gebrochen. Und daran sehen wir, dass nicht nur die Juden bei ihrem Fest der ungesäuerten Brote Sauerteig verwendet, ohne, Brot ohne Sauerteig verwendet haben, sondern dass auch die Christen in Korinth, die ersten Christen, Brot ohne Sauerteig als Zeichen beim Abendmahl für den sündlosen Leib Jesu verwendet haben. Das Brot wird gebrochen und dann steht wörtlich dabei, dass es ein Bild ist für den Leib Jesu, der Leib Jesu, der eben ohne Sünde war. Dann das Passafest oder das jüdische Pessach. Das kommt natürlich auch im 1. Korintherbrief vor. Wir haben es eben schon Kapitel 5, Vers 7 gelesen. Wenn wir dann nochmal zurückgehen, 1. Korinther 5, Vers 7, da wird sogar das Passa wörtlich erwähnt, beziehungsweise das Passa-Lamm wird erwähnt. Und wenn da steht, das Passa-Lamm ist für uns geschlachtet worden, dann ist hier super eindeutig, dass Paulus hier auf das Passafest eingeht. Pessach, hebräisch, heißt vorübergehen. Warum vorübergehen? Das Passafest stammt ja aus 2. Mose Kapitel 12, wo ein Lamm geschlachtet wurde bei der Befreiung aus Ägypten. Gott wollte sein Volk aus der Befreiung aus Ägypten raus, also wollte es rausholen aus Ägypten, wollte es befreien. Und dann hat er die Anweisung gegeben, er wird ein Gericht über Ägypten bringen, das Tod bringt. Aber wer ein Passalamm schlachtet nach bestimmten Ritualen, wie das zubereitet und gegessen wird, sein Knochen darf gebrochen werden, es muss alles aufgegessen werden, was nicht aufgegessen wird, muss verbrannt werden. Aber das Blut dieses Lammes wird an die Türpfosten gestrichen. Und der exakte Ort, wo an den Türpfosten es hingestrichen wird, ist in der Bibel angegeben. Nicht einfach so, wie wenn du die Tür streichst, sondern rechts, links und oben drüber. Nie auf dem Boden, es ist ja symbolisch fürs Blut Jesu. Blut Jesu tritt man nicht drauf. Rechts, links, oben drüber. Jetzt gehst du durch die Tür und jetzt verlängerst du mal die Linie, wo das Blut hingestrichen wird an der Tür. Oben, verlängerst du nach unten, rechts, links, die andere Seite, was hast du? Ein Kreuz. Und so ist das schon ein Hinweis, dass das wahre Blut des wahren Passalammes, das wirklich von Sünden rettet, das wird der Messias am Kreuz vergießen. Er wird es an einem Kreuz vergießen und all die alttestamentlichen Opfertiere, das Passalamm von 2. Mose 12 und all die Tiere, die im Tempel geopfert wurden, sind nur ein Bild hin auf den einen, der wirklich durch sein Blut Sünden vergeben kann. Tieropfer können nicht wirklich Sünden vergeben. Das ist alles nur eine Symbolik auf den hin, der irgendwann kommen wird und dessen Blut wirklich Sünden vergeben kann. Einer, der ohne Sünde ist, ohne Sauerteig, dessen Leib ohne Sünde ist, der unschuldig ist und für Schuldige, für uns schuldige Menschen stirbt und sein Blut fließen lässt. Und darauf geht Paulus in diesem Vers 7, 1. Korinther 5, Vers 7 ein. Und dann auch noch 1. Korinther 11, Vers 25, da wird es auch nochmal ganz deutlich, wo er das bildhaft auslegt. Ich habe es ja eben schon gelesen, vorher 24 habe ich gelesen, das Brot ist ein Leib und 25, das Trinkgefäß nach dem Mahl, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Also das Blut, der Wein, ist symbolisch für Jesu Blut, das er am Kreuz für uns vergossen hat. Er sagt, dies tut, so oft ihr davon trinkt, zu meinem Gedächtnis. Beim jüdischen Passa hat man vier Becher Wein getrunken, übrigens keine Kelche. In den meisten Bibeln ist Kelch übersetzt, aber das griechische Wort, was dafür steht, das heißt einfach nur Trinkgefäß. Und man hat Kelch übersetzt, weil man sich das so liturgisch vorstellt. So in den großen Kirchen, da werden Kelche genommen und der muss möglichst auch verziert und geschmückt und muss irgendwie großartig und prunkvoll aussehen. Aber es steht tatsächlich im Griechischen nur Trinkgefäß. Und in Realität hat man ganz schlichte Becher gehabt, konnten verziert sein, mussten aber nicht beim Passamahl. Und man hat vier Becher Wein getrunken. Man hat also keine vier Becher gehabt, sondern jeder hat einen Becher gehabt. Der wurde viermal nachgefüllt. Und das war ein recht süßer Wein bis heute. Der Passawein ist ein recht süßer Wein. Und wer jetzt nicht viel Alkohol verträgt oder sich beim Passamahl jetzt nicht betrinken will, und sollte man auch nicht, der nimmt dann entsprechend nur einen geringen Schluck, einen kleinen Schluck von diesem Wein, weil da wird man viermal nachgefüllt. Und dann trinkt man eben viermal aufgeteilt so viel, wie man auch gut vertragen kann. Es ist ja nur eine symbolische Bedeutung. Und zwei Becher wurden vor dem Passamahl getrunken und zwei Becher nach dem Passamahl. Und beim dritten Becher, der erste nach dem Mahl, deswegen heißt es ja der Becher nach dem Mahl, ist der erste nach dem Mahl. Das war der Becher der Erlösung. Jeder Becher hatte einen Namen. Und der dritte, der erste nach dem Mahl, war der Becher der Erlösung. Und den hat der Herr Jesus nun genommen und hat gesagt, das ist der Becher, der mein Blut symbolisiert, womit ich euch am Kreuz erlösen werde. Was er dann auch getan hat. Das, der Becher, der sein Blut darstellt zu unserer Erlösung. Und genau so legt es Paulus hier aus. Und er zeigt uns, wie man dieses Passamahl, dieses Brot und auch diesen Wein bildhaft auslegt für die Gemeinde. Das dritte Fest, das wir im ersten Korintherbrief finden, von den sieben Festen Israels, ist das Resid, der Tag der ersten Früchte. Der Tag der ersten Früchte war ein Feiertag, der immer nach Passa stattgefunden hat, aber in jedem Kalenderjahr auf einen anderen Tag gefallen ist. Das ist wie wenn wir sagen, unser Nationalfeiertag, der 3. Oktober, der kann mal auf einen Freitag fallen, der kann auch ein Dienstag oder ein Sonntag sein. Der kann immer, je nachdem, wie der Kalender ausfällt, auf einen anderen Tag fallen. Und so war es auch beim Resid, beim Tag der ersten Früchte. Aber es musste immer in den Tagen nach Passa stattfinden. Und im Todesjahr Jesu und im Auferstehungsjahr Jesu war es ein Feiertag, der direkt nach Passa gekommen ist. Es war ein Sonntag, was ja damals im Judentum und auch heute im Judentum kein Feiertag ist. Es war ein ganz gewöhnlicher Wochentag, aber es wurde zu einem Schabbat. Schabbat heißt Feiertag, nicht nur der Samstag, sondern auch andere Feiertage wurden Schabbat im Judentum genannt, sodass zwei Schabbate hintereinander waren. Der Samstag, der sowieso Schabbat ist und der im Todesjahr Jesu auch der Passa, der Pessach-Samstag war. Und der Sonntag, normalerweise ein gewöhnlicher Tag der Woche, erster Tag der Woche in der Auferstehung Jesu oder beim Todesjahr Jesu, 32 nach Christus, fiel das auf einen Sonntag und war der Tag der ersten Früchte, ein außergewöhnlicher Feiertag. Und am Tag der ersten Früchte ist Jesus auferstanden von den Toten. Und jetzt ahnen wir schon die Verbindung. Tag der ersten Früchte, was das bedeutet. Und Paulus erklärt das in 1. Korinther 15, ab Vers 12. Dazu muss man wissen, dass es in Korinth verschiedene Gruppierungen gab, die Paulus Sorge bereitet haben. Die korinthische Gemeinde war überaus zerstritten und es gab verschiedene Richtungen, dass sie bestimmte Prediger besonders gern gehört haben und andere nicht. Da gab es eben Anhänger von Paulus, andere mochten Paulus überhaupt nicht, die waren Anhänger von Apollos, damals auch ein sehr begabter und bekannter Prediger in der Christenheit, der in Korinth viel gewirkt hat. Und dann gab es Prediger, die namentlich nicht genannt sind im Korintherbrief, die sehr vollmächtig oder scheinbar vollmächtig mit großen Worten großspurig aufgetreten sind und die sagen, sie können Zeichen und Wunder wirken, hätten mehr Vollmacht als die Apostel oder mindestens so viel Vollmacht wie die Apostel. Und da gab es Spaltungen in Korinth oder Gruppierungen gab es in Korinth, wo jeder seine bestimmten Anhänger hatte. Dann war die Gemeinde auch zerstritten, dass man Rechtsstreitigkeiten untereinander hatte, die dazu geführt haben, dass sie vor weltliche Gerichte gegangen sind, dass eben Gläubige aus der Gemeinde, die alle gläubig waren, aber untereinander solche Rechtsstreitigkeiten hatten, dass sie vor ein weltliches Gericht gegangen sind, um das von weltlichen Richtern klären zu lassen. Das ist einfach peinlich. Das war natürlich ein Antizeugnis für Jesus ohnegleichen. Und so gab es auch eine Gruppierung, auf die Paulus in Kapitel 15 eingeht. Die waren gläubig, glaubten an Jesus, dass er für ihre Sünden am Kreuz gestorben ist, aber er wäre nicht auferstanden. Da greifst du den Kopf und sagst, wie kannst du Christ sein und glaubst nicht, dass Jesus auferstanden ist? Geht das überhaupt? Ja, in Korinth gab es welche, die dachten, das geht. Und Paulus greift hier natürlich ein und schreibt hier ein langes Kapitel. Das ganze Kapitel 15 hat ja 58 Verse, wo er dann ausführlich erklärt, warum Jesus auferstanden sein muss. Und wir lesen nur mal einen kleinen Ausschnitt ab Vers 12, wo er schreibt, wenn aber Christus verkündigt wird, dass er aus den Toten auferstanden ist, wieso sagen dann etliche unter euch, es gäbe keine Auferstehung der Toten? Wenn es wirklich keine Auferstehung der Toten gibt, dann ist Christus auch nicht auferstanden. Wenn aber Christus nicht auferstanden ist, so ist unsere Verkündigung vergeblich und auch euer Glaube vergeblich. Steht ihr? Wenn Christus nicht auferstanden ist, wird auch keiner von uns auferstehen. Und dann ist unser Glaube vergeblich. Es gibt kein ewiges Leben. Dann ist dieses Leben hier auf der Erde alles, wie Paulus an anderer Stelle schreibt, dann müssen wir fressen und saufen, denn morgen sind wir tot. Wenn es keine Auferstehung gäbe. Und keine Verantwortung vor Gott. Und es sagt dann Vers 16, denn, oder Vers 15, wir werden aber auch als falsche Zeugen Gottes erfunden, er und die Apostel, weil wir von Gott bezeugt haben, dass er Christus auferweckt hat, während er ihn doch nicht auferweckt hat, wenn wirklich Tote nicht auferweckt werden. Denn wenn Tote nicht auferweckt werden, dann ist doch Christus nicht auferweckt worden. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, dann ist euer Glaube vergeblich, dann lebt ihr immer noch in euren Sünden. Dann gibt es auch keine Vergebung der Sünden. Denn die Auferweckung Jesu war das Zeugnis Gottes, dass er wirklich der Messias ist und dass er wirklich am Kreuz für unsere Sünden gestorben ist. Und Gott, der Vater, bekennt sich zu ihm durch die Auferstehung. Er ist wirklich auferstanden. Nur so gibt es auch Vergebung der Sünden und Auferstehung für uns. Und dann sagt er in Vers 18, wenn er nicht auferstanden wäre, dann sind auch die in Christus Entschlafenen verloren. Wenn er nicht auferstanden ist, dann gibt es auch für uns keine Rettung. Wie sollten wir denn auferstehen, wenn noch nicht mal Christus auferstanden wäre? Wenn wir nur in diesem Leben, in diesem irdischen Leben auf Christus hoffen, dann sind wir die elendesten unter allen Menschen, wenn es keine Auferstehung gäbe. Und dann sagt er aber, Gott sei Dank, Vers 20, nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt. Er ist der Erste der Entschlafenen geworden. Denn weil der Tod durch einen Menschen kam, durch Adam, so kommt auch die Auferstehung der Toten durch einen Menschen, durch Christus. Der Tod kam durch den ersten Menschen, der gesündigt hat. Und die Auferstehung kommt durch den ersten Menschen, der nicht gesündigt hat. Christus. Ein jeder aber, Vers 23, in seiner Ordnung, als erster Christus, danach die, welche Christus angehören bei seiner Wiederkunft. Also, Paulus schreibt ja nicht, ich spreche hier vom Tag der ersten Früchte, er tut es aber. Der Tag der ersten Früchte ist ein Bild dafür, dass Christus als erster von den Toten auferstanden ist, wie Paulus hier schreibt. Ist das bei einigen Rattern? Als erster von den Toten auferstanden? Gab es nicht im Alten Testament? Und sogar im Neuen Testament, vor Jesu Auferstehung, auch Totenauferstehungen? Gab es die? Bitte? Keine Auferstehung? Richtig, von Auferweckungen. Denn die Toten, die im Alten Testament und auch im Neuen Testament auferweckt wurden, sind alle wieder gestorben. Die sind nicht mit dem Auferstehungsleib auferweckt worden. Der Auferstehungsleib, der ist unsterblich und ohne Sünde und kann nicht mehr sterben. Aber der alte irdische Leib, den wir alle noch haben, unser Fleisch, wie die Bibel sagt, kann ganz gehörig sündigen. Hat jeder von uns bei sich selbst erfahren und nicht nur bei anderen. Und deswegen sind alle, die auferweckt wurden, Lazarus ist wieder gestorben. Lazarus wird wieder auferweckt werden, ja, bei der Auferstehung der Toten, mit dem Auferstehungsleib. Und jeder von uns, die wir sterben, werden mit dem Auferstehungsleib auferweckt werden. Ich war gestern mit meiner ältesten Enkeltochter Emmy spazieren, Lilly, Emmy und Josie und ich. Und dann war so ein Maifest hier in Ehmen von der Ehmer Jugend am Wasserturm. Und dann, als das Fest dann zu Ende ging, Hüpfburg und Tralala, da ist ja neben der alte Friedhof. Oh komm, gehen wir noch über den Friedhof. Ich habe da etliche Trauerfeiern gehalten auf diesem Friedhof. Gehen wir noch mal drüber. Und dann hat Emmy, ah, es ist ein Friedhof, ja, da werden die Toten begraben. Aha, warum werden die begraben? Und ja, ein bisschen erklärt. Wenn so ein Kind, wir haben das nicht von selber angefangen, aber wenn so ein Kind fragt, muss der versuchen, kindgerecht Antwort zu geben. Und dann haben sie, alle Menschen werden mal sterben. Aber ja, und was passiert dann? Ja, dann verlassen wir unseren Körper und gehen in den Himmel, wenn wir an Gott geglaubt haben. Aber den Körper brauchen wir nicht mehr. Der wird in eine Holzkiste gelegt und wird hier vergraben. Und habe ich gesagt, dein Onkel David, der hat hier früher die Löcher gegraben, wo die Toten reinkommen. Mein ältester Sohn David hat ja beim Bestatter eine Zeit lang gearbeitet. Und ich habe dann die Ansprache gehalten hier in dieser Halle. Und dann sind wir rausgegangen und haben die Toten hier verbuddelt. Und überall, wo ein Stein steht, da sind Tote begraben. Aha. Und das fand sie, war gar nicht irgendwie geschockt oder abgeschockt, fand sie total interessant. Aber warum brauchen wir denn unseren Körper nicht mehr? Ja, wenn wir tot sind, ist der Körper tot, der kann vergraben werden. Aber wir gehen dann in den Himmel. Und da werden im Lauf der nächsten Jahre noch mehr Fragen kommen, die Martin und Marina sicher sehr gut beantwortet werden. Das muss nicht alles der Opa machen. Und so ist es aber im Prinzip. Und so erklärt Paulus hier dieses Beispiel. Ja? Christus ist der Erste, der von den Toten auferstanden ist. Und er ist die Grundlage. Er ist bereits mit dem Auferstehungsleib auferstanden. Das Grab war leer. Da ist nicht der Körper drin geblieben, sondern der Körper wurde umgewandelt in den Auferstehungsleib und mit dem ist er in den Himmel gefahren. Und er ist der Erste und alle, die an ihn glauben, schreibt Paulus, werden ebenfalls auferstehen. Das heißt ganz konkret, wie ich es Emmy erklärt habe. Wenn wir sterben, und ich bin mal ganz zuversichtlich, dass wir alle hier an Jesus Christus glauben und seine Erlösung angenommen haben. Wenn wir sterben, dann wird in dem Moment, wo der Tod eintritt, unsere Geistseele in den Himmel gehen. Sofort. Und den Körper brauchen wir dann nicht mehr. Den können wir in eine Kiste legen und können diese Kiste vergraben. Und wenn es die Auferstehung der Gläubigen gibt, die ist übrigens über 1000 Jahre bevor die Auferstehung der Ungläubigen ist, aber das ist ein anderes Thema. Wenn die Auferstehung der Gläubigen ist, dann wird unsere Geistseele im Himmel wieder vereinigt werden mit dem Körper, der aber dann umgewandelt ist in den Auferstehungsleib, der unsterblich ist. Insofern, sagt Paulus, gibt es eine Auferstehung der Toten, aber die gibt es nur, weil Jesus als Erster auferstanden ist. Wenn er nicht auferstanden wäre, würde das auch bei keinem von uns der Fall sein. Und so geht Paulus hier, ohne dass er das ausdrücklich sagt, in diesem langen Kapitel 15, auf den Tag der ersten Früchte ein. Die erste Frucht des Opfertodes Jesu am Kreuz, des Passa, ist dann seine eigene Auferstehung und dann die Auferstehung aller, die an ihn glauben werden. Und dann wundert es uns nicht, dass wir im ersten Korintherbrief auch das Schawottfest bildhaft übertragen vorfinden. Und dazu müssen wir in 1. Korinther 12 gehen. Schawa heißt auf Hebräisch Woche Und Schawot ist die Mehrzahl der Plural von Woche. Also Schawot heißt Wochen. Warum heißt das Schawot-Fest Wochenfest? Weil es 7 Wochen nach Passa stattfindet. 7 mal 7 Tage, 7 Wochen nach Passa ist das Schawot-Fest. Ja, und warum sagen wir Pfingsten dazu? Nun zählt mal die Tage. 7 mal 7 sind 49 Tage. Und am 50. Tag ist dann das Schawot-Fest. 50 und Pfingsten kommt aus dem griechischen und lateinischen Pentakost. Und das heißt einfach 50. Pfingsten heißt 50. Also Schawot, da geht es um die Wochen. Und bei Pfingsten, bei diesem Wort, geht es um die Tage. Und beim Schawot-Fest, das in 1. Korinther 12 erwähnt wird, lesen wir mal ab Vers 12. Da geht es um den Heiligen Geist. 1. Korinther 12, Vers 12 und 13. Denn gleich wie der Leib einer ist und doch viele Glieder hat, alle Glieder des einen Leibes aber, obwohl es viele sind, als Leib eins sind, so auch der Christus. Hier ist nicht der Leib Jesu gemeint, sondern der Leib als Gemeinde. Die Gemeinde wird auch als Leib mit verschiedenen Gliedern, mit verschiedenen Aufgaben in der Bibel bildhaft beschrieben. Also es geht hier um die Gemeinde. Vers 13 sagt Paulus, denn wir sind ja alle durch einen Geist in einen Leib hineingetauft worden. Ob wir Juden sind oder Griechen, Knechte oder Freie, und wir sind alle getränkt worden zu einem Geist. Und hier geht es nicht um die Wassertaufe, sondern um die Geistestaufe. Und Paulus schreibt hier, jeder, der an Jesus Christus glaubt, wird in dem Moment, wo er gläubig wird, mit dem Heiligen Geist getauft. Das heißt, er empfängt den Heiligen Geist. Da musst du nicht irgendwie was spüren, kannst du was spüren, musst aber nicht. Aber in dem Moment, wo du gläubig wirst, empfängst du den Heiligen Geist. Und in Epheser 1 steht sogar, wirst du versiegelt mit dem Heiligen Geist. Das heißt, was Gott versiegelt hat, wer kann das brechen? Niemand. Wenn du mit dem Heiligen Geist versiegelt bist, dann bist du gerettet ins ewige Leben. Und habe ich dann keine Verantwortung mehr, wie ich mein Leben führe? Ja, da habe ich sehr wohl noch Verantwortung, denn jeder Gläubige kommt ins Preisgericht. Und da geht es darum, wie hast du dein Leben als Christ geführt? Aber es geht im Preisgericht nicht um die ewige Errettung. Die ist mit unserer Versiegelung durch den Heiligen Geist abgeschlossen. Und bei der Geistestaufe, schreibt Paulus hier, sind wir durch den Heiligen Geist in den Leib Jesu, in die christliche Gemeinde hineingetauft worden. Die Wassertaufe folgt dann in der Regel. Also ich hoffe und wünsche, dass wenn ihr bekehrt seid, dass ihr auch alle getauft seid mit der Wassertaufe, indem ihr komplett untergetaucht seid, wie es in der Bibel beschrieben ist, als Zeichen, dass ihr in den Tod Jesu gegeben seid und aufgetaucht aus dem Wasser, damit ihr wieder aufersteht. Es hat mal jemand zu mir gesagt, ja, bei der Taufe, bei der Wassertaufe, kommt es doch nicht darauf an, wie viel Wasser man nimmt. Ja, doch, also es muss schon so viel Wasser vorhanden sein, dass du komplett eintauchen und daraus wieder auftauchen kannst. Also mit ein paar Tropfen auf die Stirn ist das nicht getan. Also insofern, wenn man das biblische Bild beibehalten will, muss man schon eintauchen können ins Wasser und wieder auftauchen. Aber die Geistestaufe, die ist unabhängig jetzt von der Wassertaufe, die empfängt man vorher, wenn man gläubig wird. Und was hat das mit dem Schawot-Fest zu tun? Gar nicht mehr schwer. Was war denn am Pfingsten im Jahr 32 nach Christus, als Petrus die Predigt gehalten hat in Jerusalem, wo zum Schawot-Fest Tausende von Juden aus aller Welt hingereist sind, um Schawot zu feiern? Es sind über 3000 Leute zum Glauben gekommen nach dieser Predigt und haben den Heiligen Geist empfangen. Wir lesen das in Apostelgeschichte 1 und 2, wie dann der Heilige Geist ausgegossen wird und auf alle, die aufgrund der Predigt, der Wortverkündigung Petrus gläubig geworden sind, haben den Heiligen Geist empfangen. Und dieses Prinzip ist heute noch genauso. Jeder, der das Wort Gottes hört es annimmt für sein Leben und Jesus sein Leben übergibt, empfängt den Heiligen Geist, wird gläubig und ist damit mit dem Geist getauft. Das ist immer noch dasselbe Prinzip, wie man in den Leib hineinkommt, den Leib der Gemeinde, durch Bekehrung, durch Annahme des Wortes, indem man das Opfer Jesu zur Vergebung seiner Schuld annimmt, wie das diese 3000 getan haben, die der Predigt des Petrus geglaubt haben. Und 1. Korinther 12, Vers 13 schreibt dann, es ist dann egal, ob das Juden sind oder Griechen, ob das Sklaven sind oder Freie, damals gab es ja noch Sklaven, das spielt keine Rolle, wenn du den Heiligen Geist empfangen hast, gehörst du zum Leib Jesu. Wir wissen alle, dass die Heidenmission erst ein paar Jahre später losging, Apostelgeschichte 10, als Hauptmann Cornelius sich bekehrt hat. Dann ging das Evangelium zu den Heiden, zu den Nichtjuden. Aber inzwischen sind ja die Heidenchristen, sage ich jetzt mal, weitaus mehr als die Judenchristen. Es gibt ja nur ganz wenig Judenchristen zahlenmäßig im Vergleich zu den Menschen aus allen Völkern der Erde, die Christus angenommen haben. Das sagt Paulus. Völlig egal, ob du Jude bist oder Grieche, Grieche steht für die Heidenvölker, welchen gesellschaftlichen Stand du hast, ob du ein Adliger bist oder ob du nur ein Sklave bist, in der Gemeinde Jesu sind alle eins. Da gibt es keinen gesellschaftlichen Stand mehr, der zählt nur vor der Welt. Aber in der Gemeinde Jesu sind alle Brüder und Schwestern und sind Glieder am Leib, sodass das Kuriosum unter Umständen vorgekommen ist, dass ein Sklave sich bekehrt hat und nach einigen Jahren wurde er aufgrund seiner Begabung, seiner Berufung Ältester in der Gemeinde. Und sein Besitzer musste dann ihm in der Gemeinde untertan sein. Man muss ja den Ältesten untertan sein, versteht ihr? Letzten Endes war diese, dass die Gemeinde ein Leib ist, das war eine Triebfeder für die Abschaffung der Sklaverei, die sich dann allmählich durchgesetzt hat. Also hier das Schawottfest erwähnt. Dann das nächste Fest im jüdischen Kalender, das gehen wir in den Herbst, das ist dann Rosh Hashanah, das Neujahrsfest oder auch das Schofarfest genannt, Posaunenfest wird es auch genannt, wobei es in Realität keine Posaune war, die da geblasen wurde, sondern es waren Schofarhörner, diese Witterhörner, die die Juden blasen. Das sind ja keine Posaunen aus Metall, sondern das sind ja tatsächliche Tierhörner. Und das wird wo erwähnt? 1. Korinther 15, Abvers 50. Das ist immer noch das Kapitel von der Auferstehung, aber in diesem Kapitel wird an der Stelle, die ich jetzt gleich lese, Bezug genommen zum Schofarfest. Vers 50. Das aber sage ich, Brüder, blendet ihr das Ei? Ah, super. Das sage ich, Brüder, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht erben können. Auch erbt das Verwesliche nicht das Unverwesliche. Hier betont Paulus nochmal, verweslich ist unser jetziger Leib. Und der verwesliche Leib, der sündige Leib, den wir jetzt haben, der wird nicht ins Himmelreich kommen. Sondern es muss ein unverweslicher sein, der Auferstehungsleib, der ohne Sünde, ohne Krankheiten ist, der wird ins Himmelreich kommen. Also das Unverwesliche erbt das Reich Gottes. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Ein Geheimnis ist in der Bibel übrigens etwas, was im Alten Testament noch nicht geoffenbart war, jetzt aber im Neuen Testament durch den Geist Gottes geoffenbart wird. Und jetzt sagt Paulus ein Geheimnis, also jetzt ist es kein Geheimnis, wer steht jetzt in der Bibel? Wir wissen das Geheimnis, jetzt schreibt Paulus, sage euch ein Geheimnis, wir werden zwar nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Wir werden nicht alle entschlafen, das ist ein Bild oder ein Wort. Wenn Gläubige sterben, wird in der Bibel entschlafen gesagt. Dieses Wort wird nie bei Ungläubigen angewendet. Gläubige werden entschlafen und da sagt er, wir werden nicht alle entschlafen. Wieso werden nicht alle sterben? Wirst du sterben? Karl heißt du, ne? Du wirst nicht sterben? Na gut, so ist es nicht gemeint, ne? Aber der irdische Leib, ja. Wird er sterben? Bei dir? Genau, die Entrückung. Die Entrückung. Wir können als Gläubige nicht hundertprozentig sicher sagen, dass wir mit diesem Leib hier sterben werden. Weil Paulus prophezeit, und nicht nur er, dass die letzte Generation der Christen, wenn Jesus die Gemeinde zu sich entrücken wird, dann wird er sie mit diesem Leib entrücken, der dann aber bei der Entrückung noch umgewandelt wird in den Auferstehungsleib. Das heißt, die Gläubigen der letzten Generation, die auf Erden leben, die entrückt werden, werden nicht sterben, sondern den Auferstehungsleib lebendig bekommen, umgewandelt werden. Und die bereits Gestorbenen, die sicher viel, viel mehr sein werden, die werden aber, so schreibt Paulus, kann ich alles lesen, ja, aber glaubt es mir, da steht in 1. Korinther 15, zuerst auferstehen. Zuerst den Auferstehungsleib bekommen. Die sind aber schon gestorben. Und so lesen wir in Vers 51, wir werden zwar nicht alle entschlafen, werden aber alle verwandelt werden. Plötzlich, in einem Augenblick, zur Zeit der letzten Posaune ist es meistens übersetzt, aber wörtlich ist es eigentlich zur Zeit des letzten Schofahorns. Denn das Schofahorn wird erschallen und die Toten werden auferweckt werden, unverweslich, und wir werden verwandelt werden. Also die Toten, die bereits gestorben sind, die werden mit einem unverweslichen Leib auferstehen. Und wir, die wir noch leben, die dann auf Erden noch leben, werden verwandelt werden, die werden den Auferstehungsleib bekommen, ohne durch den Tod gehen zu müssen. Aber alle bekommen den Auferstehungsleib. Und wann wird es geschehen? Zur Zeit des letzten Schofahorns. Und was ist das letzte Schofahorn? Und ihr Lieben, ich habe in früheren Jahren hier, als ich noch hier in der Gemeinde war, vielleicht manches Gute gesagt habe, aber auch manche Dinge, man lernt dazu. Ich habe hier mal erklärt, das Bild, das Paulus hier gebraucht, ist die letzte Posaune, die das römische Heer beim Aufbruch gebraucht. Könnt ihr euch alle erinnern? Er nickt alle. Ich muss euch gestehen, ich bin heute anderer Meinung. Nehmt es mir bitte nicht übel. Es tut mir leid, vielleicht habe ich es damals nicht genug geforscht. Ich habe es von jemand gehört, der ein besserer Bibellehrer als ich, aber ich glaube, der hat sich geirrt. Und habe es von einem gelernt, der auch ein besserer Bibellehrer als ich, wie es anders sein könnte. Und der andere hat mich überzeugt. Es kann gut sein, dass mit der letzten Posaune beim römischen Aufbruch, da wurde dreimal die Posaune geblasen. Beim ersten Mal, Achtung, macht euch bereit zum Aufbruch. Zweite Posaune, die Militärtruppe stellt sich auf. So, wenn sie aufgestellt ist, dritte Posaune, Abmarsch. Ne? Und das war dann ein Bild. Erste Posaune, macht euch bereit. Gell? Es geht bald in den Himmel. Zweite Posaune, stellt euch jetzt auf. Dritte Posaune und jetzt kommt die Entrückung. Ja, würde passen inhaltlich. Und es war tatsächlich damals so im römischen Militär. Aber durch diese Überlegung, als ich da in der Bibel geforscht habe und im ersten Korintherbrief, Paulus spricht ja dauernd von diesen jüdischen Festen und in diesem Fall spricht er vom Schofarfest. Und das letzte Schofar beim Schofarfest hat nichts mit dem römischen Militär zu tun, sondern beim Schofarfest an diesem Tag wird 100-mal das Schofar geblasen und damit wird das neue Kalenderjahr im Judentum eingeläutet. Das jüdische Neujahrsfest ist im Herbst. Und der letzte Schofarton, der 100. Ton, der wird ganz lange anhaltend geblasen, solange der Schofarbläser den Atem überhaupt hat, um dieses Ding zu blasen, bläst er mit allem Können und aller Ausdauer diesen letzten lang anhaltenden Posaunenton und dann beginnt das neue Kalenderjahr. Und ich meine, dass diese bildhafte Übertragung der Hintergrund ist, warum Paulus das schreibt, dass er nicht auf das römische Militär sich bezieht, sondern auf dieses jüdische Schofarfest. Dieser letzte Posaunenton. Und wenn die Juden gehört haben, letzter Posaunenton, dann haben sie an den letzten Posaunenton oder Schofarton vom Schofarfest gedacht. Wenn die Heiden das gehört haben, dann haben sie wahrscheinlich an den dritten Posaunenton beim römischen Militär gedacht. Insofern ist es auch denkbar, dass Paulus beides im Blick hatte. Aber vorrangig ist hier, wie ich inzwischen meine, das Schofarfest, weil er ja die jüdischen Feste im ersten Korintherbrief ständig als Hintergrund nimmt. Und so beginnt für die Christen nicht das neue Jahr, aber das neue Zeitalter, wo sie in den Himmel entrückt werden. Und das ist noch eine ganz andere Veränderung, als dass ein neues Kalenderjahr kommt. Aber es muss ja bildhaft verstanden werden. Und ich hoffe, ihr seht es mir nach, dass ich hier meine Meinung geändert habe. Und ihr entscheidet ja sowieso selber, was ihr hier von mir übernehmt oder auch nicht übernehmt. Ihr müsst Beröer Christen sein, die alles am Wort prüfen, was hier vorne erzählt wird. Ich muss es ja selber prüfen und mich manchmal auch korrigieren, was ich hiermit offiziell tun möchte. So, ihr Lieben, 5 Feste haben wir durch, aber viel Zeit haben wir nicht mehr. Das ist auch nicht schlimm, weil ich im Korintherbrief, im ersten Korintherbrief, geblättert habe, kreuz und quer, und habe die anderen beiden Feste nicht gefunden. Ich habe nichts vom Yom Kippur, dem Tag der Versöhnung, gefunden und habe nichts vom Laubhüttenfest, dem Sukkot, gefunden. Und insofern, vielleicht habe ich was übersehen, aber ich habe es jedenfalls nicht entdeckt. Insofern sind die ersten 5 Feste im Korintherbrief erwähnt. Und meine These oder meine Vermutung, warum ich überhaupt den Korintherbrief diesbezüglich durchgesucht habe, dass vielleicht alle 7 Feste der Vollständigkeit halber erwähnt sind, hat sich nicht erfüllt. Insofern muss ich euch enttäuschen. Aber wenn jemand sagt, doch, doch, hier, guck mal hier an der Stelle, Laubhüttenfest, das bezieht sich auf Laubhüttenfest oder das bezieht sich auf Yom Kippur, da würde ich mich sehr freuen, wenn er sowas entdeckt, denn ich lasse mich gern korrigieren. Habe ich vielleicht im 2. Korintherbrief? Ja, man gibt ja nicht so schnell auf, wenn man so eine theologische These hat. 2. Korintherbrief durchgeackert. Jupp. 2. Korinther Kapitel 5. Den bringe ich noch. Da wird doch tatsächlich auf das Laubhüttenfest Bezug genommen, aber auf den ersten Blick gar nicht so erkennbar, und doch ist es so. Denn da schreibt Paulus, Kapitel 5, Vers 1, denn wir wissen, wenn unsere irdische Zeltwohnung abgebrochen wird, haben wir im Himmel einen Bau von Gott, ein Haus nicht mit Händen gemacht, das ewig ist. Denn in diesem Zelt seufzen wir vor Sehnsucht, danach mit unserer Behausung, die vom Himmel ist, überkleidet zu werden. Sofern wir begleitet und nicht unbegleitet erfunden werden. Denn wir, die wir in dem Leibeszelt sind, seufzen und sind beschwert, weil wir lieber nicht entkleidet, sondern übergleitet werden möchten, sodass das Sterbliche verschlungen wird vom Leben. Kompliziert hört sich's an, ist es aber gar nicht so sehr. Wenn wir wissen, was dieses Zelt ist, von dem Paulus spricht, dann verstehen wir den Text auf Anhieb. Hat jemand eine Vorstellung, was das Zelt hier sein könnte? Der Leib, unser Körper. Paulus vergleicht unseren Körper wie mit einem Zelt, in dem wir leben. Und ein Zelt gebrauchst du nicht, um dauerhaft irgendwo zu wohnen. Wenn Lilly und ich unsere Fahrradtouren quer durch Deutschland und Nachbarländer machen, dann nehmen wir immer ein kleines Mini-Zelt mit, weil wir fahren von morgens bis abends, dann legen wir uns irgendwo in Wald oder Feld und schlafen da im Zelt, aber eben nur für die eine Nacht. Am nächsten Morgen, wenn die Sonne aufgegangen ist, Zelt wieder abgebaut, weiter geht's. Und dafür ist ein Zelt auch gedacht. Ein Haus baut man sich, wo man dauerhaft wohnen will. Ein Zelt benutzt man, wo man nur vorübergehend wohnt. Und Paulus sagt, unser Körper ist wie ein Zelt, in dem wir nur vorübergehend wohnen. Ich habe es ja vorhin erklärt, wenn wir sterben, Geist, Seele gehen in den Himmel, und das Zelt brauchen wir dann nicht mehr. Das Zelt, unser Körper, wird vergraben bis zur Auferstehung. Und so gebraucht Paulus hier das Bild vom Zelt. Und dann schreibt er, wir möchten aber lieber nicht entgleitet, Vers 4, sondern übergleitet werden, sodass das Sterbliche verschlungen wird vom Leben. Da spricht er von der Entrückung. Wir möchten eigentlich nicht gern sterben. Als Christen brauchen wir vom Tod keine Angst zu haben. Aber sterben kann trotzdem, kann Zuckerschlecken sein. Ja. Sterben möchte eigentlich keiner so gern. Das kann unter Umständen mit manchen Nöten und Qualen verbunden sein. Wir wissen, wo wir nach dem Sterben hinkommen. Vom Tod brauchen wir keine Angst zu haben. Und so schreibt Paulus, viel lieber möchten wir nicht entgleitet werden, heißt sterben, sondern übergleitet. Wir kriegen gleich den Auferstehungsleib bei der Entrückung. Das wünscht er sich. Und ich Also ich möchte auch lieber entrückt werden als sterben, aber ich kann es mir nicht aussuchen. Das entscheidet Gott. Aber warum? Was hat das hier mit einem der Feste zu tun? Was denkt er, mit welchem Fest dieser Text hier zu tun hat? Es sind ja nur noch zwei übrig. Ist es Yom Kippur oder das Laubhüttenfest? Reinhard, ganz klar das Laubhüttenfest, ja. Warum? Beim Laubhüttenfest erinnert sich das Volk Israel bis heute, wenn das gefeiert wird, an die Wüstenwanderung nach dem Auszug aus Ägypten. Man hat in Laubhütten, wörtlich steht Laubzelten, gewohnt. Es waren keine dauerhaften Unterkünfte. Wenn Gott gesagt hat, jetzt geht's weiter, Laubhütte wieder abgebaut oder Laubzelt wieder abgebaut, weiter geht's. Woanders aufgebaut, wieder abgebaut, weiter geht's. Sogar der Tempel Gottes, die Stiftshütte oder wörtlich das Stiftszelt, war ein auf- und abbaubarer Tempel, der immer wieder mitgenommen wurde, auf- und abgebaut. Und so ist unser Leben, unser Wandern als Christ durch die Welt wie in einem Zelt. Der Körper ist unser Zelt. Wir wohnen nicht dauerhaft in dieser Welt. Wir werden dieses Zelt verlassen müssen, um dann über den Jordan zu gehen, in die ewige Herrlichkeit. Und das Zelt brauchen wir dann nicht mehr. Und insofern geht Paulus in diesem Text 2. Korinther 5 auf das Laubhüttenfest, das Sukkot ein. Da habe ich gedacht, sechs Feste habe ich in den Korintherbriefen gefunden, fünf im 1. Korintherbrief und eins im 2. Korintherbrief. Da muss doch irgendwo auch das Yom Kippur-Fest zu finden sein. Dann hättest du alle sieben in den beiden Korintherbriefen geguckt, gesucht, nichts gefunden. Nichts gefunden. Ich würde mich gern irren. Wenn ihr wisst, wo das Yom Kippur-Fest vorkommt, sagt es mir. Ich habe es nicht gefunden. Warum? Vielleicht, weil Yom Kippur bildhaft übertragen nicht für die Gemeinde gilt. Was ist denn Yom Kippur? Yom heißt Tag, Kippur heißt Versöhnung. Der Tag der Versöhnung. Das weist darauf hin, dass irgendwann, Römer 11 ist das prophezeit, ganz Israel Buße tun wird und seinen Messias annehmen wird an einem einzigen Tag. Wird ganz Israel, was noch nicht gläubig ist, seinen Messias annehmen. Und dann wird er wiederkommen. Das kann man nicht auf die Gemeinde übertragen, weil es keinen Tag gibt, wo die ganze Gemeinde sich bekehren wird. Warum? Es sind ja schon alle bekehrt. Wenn du zur christlichen Gemeinde gehörst, im Leib des Christus bist, dann musst du bekehrt sein. Und wir bekehren uns nicht alle an einem Tag, sondern jeden Tag seit 2000 Jahren bekehren sich Menschen. Jeden Tag. Gott sei Dank ist es so. Und überall, wo das Wort Gottes verkündigt wird, werden Menschen sich bekehren, bis Christus wiederkommt und die Gemeinde entrückt. Es wird, mal gibt es Erweckung, wo es auf fruchtbaren Boden fällt, mal es ist tröpfchenweise und du hast mühsame Ackerarbeit, bis überhaupt mal jemand zum Glauben kommt. Aber immer bekehren sich Menschen, aber immer an unterschiedlichen Tagen. Und niemals wird die ganze Gemeinde an einem Tag Buße tun müssen zur Bekehrung. Und deswegen kann man Yom Kippur nicht bildhaft auf die Gemeinde übertragen. Und wenn Paulus das nicht getan hat, dann mache ich das auch nicht.